Als Vater Jakob davon erfuhr, war er voller Trauer. Warum werden mir meine Kinder genommen? Erst Josef, jetzt Simeon. Und nun soll Benjamin zu dem strengen Herrn nach Ägypten. Nein, aber nach einem Jahr war der Getreidevorrat fast aufgebraucht. Und Jakob ließ schweren Herzens seine Söhne und den Jüngsten Benjamin ziehen. Und nun geschahen in den Augen der Brüder viele seltsame Dinge. Sie wurden zum Haus des hohen Herrn geleitet. Simeon, der in Ägypten bleiben musste, ging es gut. Und ihnen allen wurde die Ehre zuteil, dass sie zu essen eingeladen wurden. Josef konnte sich kaum beherrschen, als er seinen Bruder Benjamin sah. Gott segne dich, mein Sohn, sagte er bewegt und verließ den Raum, weil er weinen musste.
Liebe Gemeinde, bei dem Thema bietet sich's an, dass ich mal über meine Familie spreche. Ich habe noch 10 Geschwister. Also praktisch war es bei uns wie bei Jakob und seinen Söhnen. Und eine Familie, so habe ich das in Erinnerung, so wurde mich das gelehrt, ist wirklich die Lebensgrundlage. Also da gab es bei uns Rituale. Früh gab es immer eine Andacht mit Gebet und Abendmahl. Und dann gab es mindestens eine gemeinsame Mahlzeit. Wir haben zusammen gegessen und am Tisch, muss ich sagen, habe ich wirklich viele interessante Dinge gehört. So über Politik und was man in der DDR nicht sagen darf und warum. Ein paar Witze, da gab es Streit. Und am Tisch habe ich zum Beispiel erfahren, dass Cäsar von Brutus ermordet wurde und lauter sowas. Und das war interessant. Gab auch manchmal Streit am Tisch. Also die Familie hat mich praktisch geprägt, so wie ich heute bin. Und dann musste ich manchmal merken, dass man sich Familie nicht aussuchen kann. Das heißt, man muss sich vorstellen, 7 Jungs und die Struktur eines Mannes oder auch eines Junges ist, jeder will der Häuptling sein. Da kann man sich vorstellen, wie das dann bei uns war. Und ich erinnere mich, ob diese Erinnerung genau richtig einen Punkt trifft, weiß ich nicht, aber ich hatte einen unglaublichen Ehrgeiz. Deswegen konnte ich auch schon vor der Schule lesen. Ich wollte besser als mein großer Bruder sein. Und ich habe mir Schachbücher gekauft, bis ich ihn im Schach besiegt habe. Und ich habe auch die Uhr gelernt, damit ich wusste, wie spät es ist vor meinem Bruder und so weiter. Warum das wohl so war? Und dann habe ich auch in der Familie gemerkt, dass es um mehr geht als um mich. Da geht es um die Gemeinschaft. Und auch um die Gemeinschaft mit Jesus. Und dann waren wir eine Gemeinschaft. Das heißt, wenn jemand in der Schule zum Beispiel gegen uns war, da wussten die, ich konnte also auch als Kleiner ziemlich rotzfrech in der Schule sein und immer sagen, wenn der gesagt hat, ich knall der Bar, konnte ich sagen, das sage ich meinem Großen. Das war schon sehr gut. Oder da gab es manchmal bei uns so eine Strafe. Wir waren schon wirklich, haben Dinge angestellt, die möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Aber dann hat der Vater gesagt, so, du gehst ohne Essen ins Bett, ab. Ja, das war natürlich kein Problem, weil das immer mal passierte und wir hatten so Solidarität untereinander. Wir haben dann natürlich demjenigen, der dran war, so schönes Abendbrot mit ins Bett gebracht und so. Das war schon cool. Das vierte, Schmerz und Trauer. Das ist ein heikles Thema. Trauer und Schmerz hängt immer mit Liebe zusammen. Es erschüttert mich zwar, wenn Menschen in Amerika durch ein Erdbeben oder einen Unfall sterben, aber ich kann mir das weghalten. Die sind nicht mit mir verbunden. Aber wenn in meiner Familie was passiert, das kann ich nicht wegschieben. 1980 waren Ferien, kommt ein Anruf bei uns aus der polnischen Botschaft. also die DDR-Botschaft in Warschau, ob da Nikolaus wäre. Und da muss ich erzählen, mein großer Bruder hatte geheiratet und war mit seiner Frau zur Hochzeitsreise nach Polen gefahren. Die sind dort mit dem Boot durch die Masurischen Seen. Und der Botschafter sagte, Nikolaus, ja, hier ist eine Frau, Nikolaus, sie vermisst ihren Mann. Das will man gar nicht wahrhaben, das glaubt man gar nicht. Ja, das. Und mein Bruder ist praktisch fröhlich mit dem Rucksack mit seiner Frau losgefahren. Wir haben Tschüss gesagt, schöne Reise, und ist nicht wiedergekommen. Und so eine Narbe trage ich. Und in den ersten Jahren war das so, dann kamen die Träume. Der war plötzlich im Traum da. Es ist eben, ich habe gemerkt, es ist was anderes, wenn man ein Grab hätte. Dann könnte man sich verabschieden. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Und hinterher kommen dann so Gedanken, ich hätte ihm gerne gesagt, dass er mein Bruder ist und dass ich ihn lieb habe. Und wie er mir fehlt, das war vorbei. Das ist Schmerz, das ist Trauer. Und das hängt mit der Liebe und der Verbundenheit zusammen. Auch Treue konnte ich in meiner Familie erblicken. Meine Eltern waren 52 Jahre verheiratet. Das war mir als Kind unbewusst und heute als Erwachsener bewusst wichtig. Es wäre für mich grausam gewesen, wenn meine Eltern auseinandergegangen wären. Treue als Vorbild zu sehen an den eigenen Eltern. Und jetzt kommt das Thema Treue auf uns. Die Frage, sind wir treu? Sind wir Jesus treu? Ich glaube an die Treue Gottes. Und ich glaube, dass ich mich an dem, was Gott für uns ist, an Jesu Treue aufrichten kann. Ich war in meinem Leben Jesus oft nicht treu. Ich war ihm einfach nicht treu. Das tut mir sehr leid. Das tut mir auch sehr weh. Aber ich weiß, und das ist das Wunderbare, Jesus war mir immer treu. Er war immer bei mir. Wir hatten dann auch Erfolg und gute Tage. Also da läuft so vor meinem Inneren ein Film meiner Kindheit und Jugend ab, dass wir so als kleine Kinder früh aufgestanden sind im Mai und Maikäfer sammeln. Kennt das jemand unter uns noch? Wir haben so Bäume geschüttelt und Maikäfer gesammelt. Und wir haben so geschnitzt, haben wir gerne Pfeil und Bogen gebastelt, Feuer gemacht. Einmal haben wir sogar in einer Strohscheune Feuer gemacht. Also da mussten wahrscheinlich noch so 10, 12 Engel vom Himmel kommen und irgendwie löschen. Keine Ahnung, was uns da... Wir haben auch mal eine Bombe gebastelt. Ja. Bei uns gab es auch wirklich gute Tage, also das muss man schon sagen. Vor allen Dingen war das so, in einer großen Familie hat man so einen besonderen Schutz. Denn wenn irgendwas passiert ist, da hat der Vater gesagt, so Michael, das warst du doch. Also ich, und dann, es war, meine Eltern waren schon im gewissen Sinne machtlos, ne? Das war schon cool. Also, und dann gab es auch Streit. Streit, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat es mir gesagt, streitet euch doch nicht so viel. Der Streit, womit hängt er zusammen? Mit dem Stolz oder mit, ist das entwicklungsbedingt? Es gab so auch manchmal lustige Streits. Also ich will mal einen erzählen. Mein großer Bruder, der Gotthard, der wollte, war in so einem Typ, der wollte immer Banden gründen. Er hat gesagt, wer kommt mit in meine Bande? Und dann, geht natürlich niemand in seine Bande. Aber wenn man so Geburtstag hatte, hat man mal irgendeine schöne Schokolade gehabt. Das war bei uns viel. Und da hat der Gotthard gesagt, hatte wahrscheinlich Geburtstag, wer in meine Bande eintritt, der kriegt ein Stück Schokolade. Und ich habe gesagt, ich trete niemals in deine Bande ein, nie und nimmer. Und da hat er über mich gelacht. Er sagt, ach, du hast deinen Ritterstolz. Und mein größerer Bruder, der dazwischen war, der Markus, hat gesagt, ach, ich trete in deine Bande ein. So, und dann musste man nämlich, wenn man in die Bande eines anderen eintritt, sich demütigen. Und das hatte ich nie gemacht. Soll ich das mal erklären, was das ist? Wenn man in die Bande eines anderen eintreten musste, musste man seine Herrschaft anerkennen des anderen und musste gedippelt kommen. Wisst ihr, was das ist? Also der Gotthard hat dann zu Markus gesagt, okay, wenn du in meine Bande eintreten willst und das Stück Schokolade haben willst, musst du gedippelt kommen. Dann musste man das so machen, musste man so ankommen. Da musste man sich voll zum Eimer machen. Da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und der Markus hat das aber gemacht, hat gesagt, und dann hat er Folgendes gemacht. Hat das Stück Schokolade bekommen, hat das gegessen und hat gesagt, ich trete wieder aus deiner Bande. Und so weiter und so weiter. Thema Nachwuchs. Gibt es auch einen wichtigen Punkt. Der hat eine enorme Bedeutung für mich persönlich. Ich bin das fünfte Kind. Meine Mutter ist eine ganz zarte, schwache Frau, der man das gar nicht ansehen würde, dass sie 11 Kinder geboren hat. Und später hat sie mir mal erzählt, der Arzt hat zu ihr gesagt, Frau Nikolaus, ob Sie das überleben und schaffen, lassen Sie das Kind abtreiben. Hätte meine Mutter das getan, dann wäre ich nicht hier. Und meine Mutter hat einfach so, er hat nur dieses eine Wort gesagt, aus dem Psalm 127. Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Geschenke Gottes sind Geschenke Gottes. Und deshalb bin ich am Leben. Inzwischen hat meine Mutter 41 Enkel, 8 Urenkel. Und jetzt mal zu unserer Gemeinde. Gibt es in unserer Gemeinde Nachwuchs? Das heißt, kommen unter uns Menschen zum Glauben an Jesus? Finden Menschen hier in unserer Gemeinde den Weg in die Familiengemeinde oder nicht? Die Konfirmanden, ihr seid ja vielleicht sowas wie Kinder, die in die Gemeinde gehören. Jetzt mal eine Frage an jeden. Wer ist unter uns, der für die Konfirmanden regelmäßig betet? Bitte mal melden. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute beten regelmäßig für euch. Und wofür wir beten für unsere Konfirmanden, ja, das ist dasselbe eigentlich, was wir für unsere Kinder und Enkel erbitten. Dass sie wachsen und reifen, so zu ihrer inneren Bestimmung gelangen. Gott hat doch sich was für euch gedacht, was mal aus euch werden soll. Und wie ihr seinen Willen in die Welt bringen sollt. Und vor allen Dingen, dass nicht nur euer Leben äußerlich gelinge, sondern das Allerwichtigste, das ist wirklich die allerwichtigste Frage in einem jeden Menschenleben, ob meine Lebensreise zum Ziel kommt. Sonst ist mein Leben ja, wenn ich das nicht weiß, dass ich einmal zu Gott komme, was wird denn dann? Und deshalb ist es die Aufgabe im Gebet, dass die für unsere Konfirmanden beten, für euch bitten, dass ihr Jesus als euren Herrn annehmt. Denn das ist die wichtigste, die existenziellste Frage unseres Lebens. Dass ich zu Jesus gehöre. Und das passiert nicht automatisch, sondern ich muss einwilligen. Gott lässt mich, er ruft mich ein, zweimal im Leben, aber er lässt mich auch. Er zwingt mich nicht. Aber Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Und niemand, ich nicht und niemand unter uns und kein Mensch, kann sich in Gottes Welt bringen. Schon deshalb nicht, weil unsere Herzen und unsere Seelen viel zu schwer sind. Voll von Sünde. Wir sind, niemand ist so heilig wie Gott, so rein. Aber wer in den Himmel will, der muss so rein wie Gott sein. Das können wir nicht. Und deshalb braucht jeder Mensch Jesus. Und wir hören im Evangelium, Jesus ist für deine Sünde gestorben. Er hat den Preis dafür bezahlt, dass Gott alles wegnimmt aus unserem Leben, von unserer Seele und von unserem Herzen, was uns hindern würde, das Ziel unserer Reise zu erreichen. Und wenn wir Jesus nicht haben, dann ist alles umsonst. Und deshalb sind wir hier Gemeinde, um das jedem zu verkündigen, aber nicht nur anderen zu sagen, sondern dass wir selber zu Jesus gehören. Dass wir aufwachen, praktisch, dass unsere Seele aufwacht, unser Herz. Dass wir sagen, ich will ans Ziel meiner Reise gelangen. Und solange ich unterwegs bin, im Willen Gottes leben. Und der Wille Gottes für jeden unter uns, ohne Ausnahme, ist das allererste, dass du die Gabe Gottes annimmst. Liebe ist im Wesentlichen, was Gott uns betrifft, Liebe empfangen. Und die Liebe Gottes, die kommt in dein Herz, wenn du es öffnest und Jesus einlässt. Und das ist in dieser Stunde für dich dran, dass du Jesus einlässt, dass du aus diesem Gottesdienst mit Jesus in deinem Herzen gehst und nicht ohne. Und deshalb bitte ich jeden, der das noch nicht getan hat, nach vorn zu kommen, mit mir zu beten und sein Leben Jesus zu schenken. Wenn jemand unter uns spürt, ach, das mache ich nicht, ich schäme mich da, leg das ab. Denn Jesus sagt, du musst dich vor mir bekennen. Er sagt, wer sich meiner vor den Menschen schämt, vor dem werde ich mich auch schämen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber bekennt vor den Menschen, vor dem will ich mich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und deshalb rufe ich jeden unter uns, der Jesus noch nicht in seinem Herzen hat, auf, sich zu Jesus zu stellen, Jesus zu bekennen und nach vorn zu bekommen. Ob ihr Konfirmanden da seid, ihr Kinder, ihr Alten und Jungen. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben. Frau Steinwetz, Sie könnten ja einen Choral auf der Orgel spielen. Und wer diesen Ruf spürt, der soll sein Herz erheben, in beide Hände nehmen und nach vorn kommen. Und wir beten dann hier gemeinsam und sein Leben Jesus schenken. Wir sind hier, um die Gnade Gottes zu empfangen. Ich bete mit uns und ich bitte jeden, das, was ich bete, jeden Satz als sein Gebet anzunehmen und nachzusprechen. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Leben und reinige mich von meiner Sünde. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Sei du jetzt mein Herr. Lenke und regiere fortan mein Leben. Amen. Jesus spricht, die Engel im Himmel freuen sich, wenn einer ins Vaterhaus zurückkehrt. Und ich möchte jeden unter uns ermahnen, die Entscheidung für Christus zu einem Weg mit Christus werden zu lassen. Das ist ein erster Schritt. Und das Erste, was der Heilige Geist von uns will, dass wir in seine Familie, in seine Gemeinde kommen. Er möchte von euch, dass ihr euch den Sonntag frei haltet und unter Wort und Sakrament kommt. Denn die Gaben Gottes, die liegen in seinem Wort, in seinem Sakrament und in seiner Gemeinde. Und wenn ihr das tut, wenn ihr Gott gehorcht, dann wird euer Leben mit dem lebendigen Wasser, mit Segen und Kraft erfüllt. Und das ist euer erster Schritt, den ihr tun sollt. Kommt am Sonntag zum Gottesdienst und dort werdet ihr Segen, Kraft und Weisung empfangen. Und ihr werdet erfahren, dass ihr im Glauben Wurzel findet und wächst. Und eines Tages wird der Herr euch selber dazu gebrauchen können, dass ihr andere Menschen durch euer Vorbild, eure Kraft zu Jesus führt. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.